Da haben sie einen Spruch gebracht, wenn nochmal ein Stromausfall, dann nur mit euch. Das war sehr witzig, aber das war schon, plötzlich sitzt du im Auto, alle Leute arbeiten laut und plötzlich bam und alles aus, nur noch das Notlicht leuchtet und du denkst dir.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Broadcast bei TVN. Heute habe ich einen Gast, egal wo ich auf der Welt mit auf Produktion war, man kannte ihn. Der Christoph Moll, ja, ist in aller Munde, sage ich mal so, wenn es um unsere Branche geht, in der TV-Branche, da kennt man dich. Moin Christoph, schön, dass du da bist.
Hallo, schönen guten Tag.
Ich fange auch direkt an. TVN hat den größten Ü-Wagen der Welt. Wie groß ist denn der eigentlich?
Der Ü-Wagen hat innen drin 100 Quadratmeter, also mehr als 100 Quadratmeter. Aber diese Relation oder diese relative größte Ü-Wagen der Welt ist natürlich immer, ja, was bedeutet die Größe? Bedeutet das wirklich Quadratmeterzahl? Bedeutet Anzahl der Kameras? Bedeutet Anzahl der Arbeitsplätze? Wobei das ist bei uns alles groß, ja.
Davon haben TVN oder wir ja nicht nur ein, sondern direkt einfach zwei. Ja. Warum?
Das hat sich aus der Historie so ergeben. Wir haben früher, das nimmt jetzt natürlich durch die Remote-Geschichte, aber wir haben früher hohen Kundenzulauf gehabt. Wir hatten, du erinnerst dich selber, du warst mit dabei bei manchen Produktionen, da war die Regie, beide Regien voll besetzt, also kein Stuhl mehr frei. Und da haben noch Redakteure, noch Praktikanten und noch wer neben den Tischen gestanden und noch mit auf die Monitorwand geguckt, was passiert da jetzt eigentlich gerade und wie reagieren die Redakteure, wie reagiert der Regisseur oder der Bildmischer. Das heißt, die Regie war mal übervoll. Und das hat uns natürlich dazu veranlasst, die Räume für die Kunden so angenehm wie möglich zu gestalten, die Regien so groß wie möglich zu gestalten. Ich erinnere mich noch an eine Geschichte, wo wir mit einem Regisseur ein wenig Ärger hatten, weil er kam in unsere Regie, in unseren Ü2 damals, den kennst du ja auch, auch tolles, großes Auto, unser Mutterschiff nennen wir das liebevoll immer noch. Er kam in die Regie 2. Und er sagte, ich möchte aber der Hauptregisseur sein, ich bin hier wichtig und ich möchte in der zweiten Regie nicht sitzen, ich möchte in die erste. Und dann war er stinkesauer und so ist dann die Idee und das Konzept auch für den Ü6 entstanden, dass wir dort wirklich 200% gleich große Regien haben, gleich großes Mischerpanel, gleich große Mischer, gleich große Regiewände. Und so ist dann die Idee entstanden, alle Redakteure reinzulassen und nicht mehr das Gefühl zu geben, du bist in Regie 1 oder 2 und du bist in Regie blau oder Regie rot. Aber auch da wurde die Wertigkeit rausgenommen.
Mhm. Welchen hohen technischen oder Aufwand gab es denn dadurch, jetzt sage ich mal, zwei gleich große Regien zu machen? War das mehr oder war das einfach von der Räumlichkeit?
Die Räumlichkeit war natürlich die Herausforderung, weil meistens ist es ja so, du baust einen Ü-Wagen, konzentrierst dich auf den Kundenraum, auf die Regie, dann guckst du, wo kann ich denn meine Techniker überall noch platzieren und ach Mensch, da muss ja noch die Technik rein. Und hier haben wir noch eine kleine Ecke, da hat man meistens dann einen Mischpult hingestellt nochmal und zwei, drei Monitörchen mehr und hatte dann eine kleine zweite Regie. Und die Herausforderung war dann natürlich, zwei gleich große Regien nehmen ja schon immens viel Platz im Ü-Wagen weg. Und dadurch entstand auch diese unheimlich, unglaublich große Ingenieursarbeit von unserem Karosseriebauer und auch von den Kollegen, die das gezeichnet haben, das Auto. Dass da wirklich auf diese normalerweise 2,50 Meter breite LKW, dass da Schubladen rausfahren und dann diese unglaublichen mehr als 100 Quadratmeter bei rausfallen, ohne eine einzige Stufe. Also das heißt, der Boden ist zusammengefaltet und plötzlich fällt er zusammen und ist eine flache Fläche, wo du tanzen kannst. Und das war schon beeindruckend. Und ja, das hat alles dem geschuldet, dass die Menschen an Bord wollten. Heute sind wir ja, der Trend geht Richtung Remote-Regie. Das heißt, man möchte weniger reisen, man möchte gerne im Sendezentrum bleiben. Das heißt, heute sind die Regien nicht mehr so oft so überfüllt. Aber nach wie vor haben die großen Autos noch ihre Berechtigung.
Mhm. Und die großen Autos, wie kam, sag ich mal, kam einfach die Idee, wir brauchen einfach so zwei große Regien, die sollen ungefähr, keine Ahnung, wie groß die jetzt sind, 25 Quadratmeter pro Ding sein. Macht mal, oder war das dann auch so eine Frage, geht das denn überhaupt?
Oh, das war damals mit den Project Builders. Wir haben mit denen uns konkret an den Tisch gesetzt und in der Vergangenheit war das so, dass wir als Techniker versucht haben, Innenarchitekten zu spielen. Das ist voll in die Hose gegangen natürlich. Wir hatten dann plötzlich so metallene Tische mit 19 Zoll Blechen drin und haben gedacht, geil, da kann ich ein Gerät einbauen. Aber der Redakteur kommt da hin und denkt sich, oh, ist die Platte aber kalt. Also das war, wir haben da komplett aneinander vorbeigeredet, weil jeder seine eigenen Bedürfnisse hatte. Und das haben die Project Builders damals mit Eddie auch sehr gut gemacht. Die haben zu uns gesagt, nee, pass mal auf, Kollege, du sagst mir jetzt, was ist der optimale Arbeitsplatz für dich? Was ist der Arbeitsplatz der optimale für die Kunden, für die Regisseure, für den Redakteur? Und lass uns mal machen. Und dann haben die daraus Raummodule kreiert, wo wir dann gesagt haben, wow, da drin wird er sich wohlfühlen. Und die haben sie dann in die 100 Quadratmeter reingepresst.
Krass.
Ja. Und war beide.
Was war so für dich das Wichtigste? Eher so, dass die, ja, die beiden Regien 1:1 gut aussehen, für den Kunden gut sind oder halt auch mehr Technik und Technikarbeitsplätze einzubauen? Also wo lag genau der höhere Fokus drauf?
Eigentlich, wenn du so ein Auto baust oder wenn du dafür verantwortlich bist, dann holst du natürlich auch sehr viele Informationen von allen Seiten ein, aber auch fließt sehr viel Erfahrung mit ein. Ich mache das jetzt schon seit in diesem Jahr 26 Jahren. Und dann siehst du ja, was vor Ort gebraucht wird. Wer behindert wird bei seiner Arbeit oder wer sich richtig schön entfalten kann bei der Arbeit. Und das speicherst du ab und bringst es immer wieder mit rein und immer wieder mit rein. Und das war dann auch so da, so die Impulse oder den Input an die Architekten zu geben. Der Kunde möchte das gerne schön, der möchte sein iPhone dort laden, direkt vor seiner Nase und nicht irgendwo in der Wandsteckdose, irgendwo sein Telefon weit weg von seinem Arbeitsplatz haben. Das sind so kleine Dinge, wo man gar nicht so dran denkt, aber die dann doch so plötzlich, der Redakteur sagt, ah Mensch, das ist ja cool, hier kann ich ja gleich mein Handy laden und so weiter. Hier habe ich ja gleich meinen Lautstärkeregler für den Ton hier, für die Abhöre. Das sind so, das lernst du einmal und genauso siehst du ja auch, was unsere Jungs, du kennst es aus unserer Bildtechnik, wenn wir eine andere RCP als von Sony genommen haben, also eine andere Kamera-Control-Unit, dann musst du die extra verkabeln. Ich habe es immer gehasst, wenn ihr die Kabel dann über die RCPs so rübergezogen habt, irgendwo zu einer Wandanschlusskasten.
Ich erinnere mich, ja.
Das heißt, dann haben wir natürlich jetzt dafür gesorgt, dass es in dem Tisch Einlasslöcher gibt für Käbelchen und in dem Tisch die QVs gibt, damit man dann nicht mehr diese hässliche Kabelagekreuzung fährt. Und da, also da versuchst du wirklich alle Plätze zu optimieren. Genauso wie wir die HDR-Plätze optimiert haben, ist ja eigentlich, wenn man 5 Minuten auf den HDR-Monitor geguckt hat und man schaut anschließend auf den SDR-Monitor, wie die Kollegen ja noch standardmäßig blenden, dann denkst du, die machen was falsch und der Monitor ist kaputt, er ist zu dunkel. Das heißt, man muss wirklich versuchen, diese Arbeitsplätze zu trennen. Deswegen, wenn man aus unseren Reels die Autos von innen sich mal anschaut, während der Bildtechniker in diese Richtung guckt, guckt der HDR-Operator in diese Richtung. Das heißt, die gucken niemals gleichzeitig auf einen HDR- und auf einen SDR-Monitor, sondern sie schauen tatsächlich wirklich jeder in seinen Monitor hinein und dadurch passen sich die Augen weder vom SDR auf HDR oder andersrum an und dadurch kann jeder optimal am Arbeitsplatz. Und das sind so diese Erfahrungen, die du sammelst in den ganzen Jahren und du versuchst sie unbedingt in den nächsten Ü-Wagen mit reinzuprügeln.
Mhm. Ü6, ich erinnere mich noch, als er präsentiert worden ist, hast du dann auch erzählt, ja, da ist auch kein Platz mehr für ein Stück Papier. Also das würde nicht mehr rausziehbar sein. Wie schwierig ist denn eigentlich so, die Technik da unterzubringen, dass eigentlich am Ende wirklich alles passt? Und worauf muss man am Ende achten, wenn der sich ja zusammenschiebt, um wieder auf der Autobahn rumzufahren und wieder auseinanderfällt, dass halt nichts kaputt geht?
Ja, also das ist natürlich die Kunst von dem Karosseriebauer und auch von den Architekten. Also wie unsere Tische teilweise zusammengefaltet werden, mit Tricks und Kniffs, damit wir nichts von den Tischen runternehmen müssen. Also dass ein EVS-Controller während der Fahrt nicht einfach rausfällt, der wird da reingesteckt und der bleibt da drin. Und dann wird der Tisch eingeklappt und dann fahren die alle so zusammen. Und man kann tatsächlich, wenn man da irgendwo seine Zigarettenschachtel vergessen hat, dann kann man die Zigaretten nicht mehr rauchen hinterher. Die sind zerquetscht. Und das ist diese Hausaufgaben, die machen nicht wir, die können wir auch nicht. Das wird wirklich wunderbar von den Project-Builders oder von zum Beispiel von den Ackermännern gelöst. Wir haben dann Vorgaben gegeben, wie viele Racks brauche ich. Also wo müssen meine Kabel langlaufen? Ich muss ja zwischen den Racks die Kabelverbindung haben. Wir müssen ansagen, wie viel Klimaleistung wir brauchen. Aber die Umsetzung selber ist dann halt der Karosseriebauer. Mhm.
Ist dann Gewicht eine Schwierigkeit? Am Ende darf man ja, glaube ich, auch nur mit 40 Tonnen am Ende. Das darf man nicht übersteigen. Technik wiegt, Kabel wiegen. Ja. Kommt das da auch an die Grenzen?
Auf alle Fälle. Ich erinnere mich noch an unseren Ü2, an unser Mutterschiff. Wieder, da ist es wieder. Da waren 100 Bildröhren verbaut, also Monitore mit Röhren noch damals, ne? Weil der Wagen war ja 2000 gebaut worden, da gab es kein LCD oder nur in übelster Qualität. Und da hatten wir Referenz, Monitore Trinitron von Sony mit ihrem Bleirahmen und mit den Stahldrähten, die da gespannt sind. Das war die besondere Eigenschaft dieser Bildröhre. Sauschwer, wirklich ein 19-Zoll-Monitor, sauschwer. Und die waren da alle verbaut, in der Bildtechnik, in der Regie und überall. Das heißt, also auch Tonregie. Das heißt, das war ein Gewicht, was da mitgeschleppt werden musste. Als wir 2010 umgebaut haben auf HD, weil das Fahrzeug war bis dahin F-Bass und SD, als wir 2010 auf HD umgebaut haben, haben wir sämtliche Röhren rausgeschmissen und alles gegen LCD ausgetauscht. Die waren damals schon zu einer guten Qualität zu bekommen. Und wir hatten plötzlich 3 oder 4 Tonnen aus dem Auto verloren.
Krass.
Und diese Tendenz, die zieht sich natürlich bis heute durch, um da drauf nochmal zurückzukommen. 40 Tonnen ist nach wie vor das Limit, wenn du hinten 3 Achsen hast. Die Herausforderung liegt da ja dann bei dem Karosseriebauer, wenn er anstatt fetter Stahlträger, T-Träger oder U-Träger da einbauen, nimmt er kalkulierte AutoCAD-Zeichnungen und schneidet dort aus Metall entsprechende Teile raus. Also da hast du so große Löcher plötzlich in den Metallträgern. Aber der ganze Metallträger, der vorher nur mit dem Kran zu liften war, den tragen plötzlich 2 Leute einfach ins Auto.
Ach so, und weil so viele Sachen da drin fehlen, was auch Gewicht einfach weg.
Richtig, ja. Aber von der Konstruktion her ist das so berechnet, dass es total verwindungssteif ist und hält. Das ist schon imposant und dadurch, da hat sich sehr viel verbessert und da kommt sehr viel Input und sehr viel Gewichtsgewinn durch diese Kalkulation. Und zum anderen ist aber natürlich, du siehst ja die Technik selber heute, was in so ein kleines Telefon heute reinpasst, das hat früher in einen großen Computer nicht reingepasst. Und das heißt, auch unsere Hardware geht immer mehr basierend Richtung Software. Es werden immer mehr Server statt dicke, schwere, alte, große Kisten mit Platinen da drin. Das ist, heutzutage wird das alles mehr auf FPGA-Basis gelöst. Hardware wird immer leichter, verbraucht auch weniger Strom. Was uns dann natürlich zugute kommt in dem Auto, wo wir dann es jetzt heute deutlich leichter haben, 40 Tonnen einzuhalten als früher.
Wie oft muss denn so eine Technik im Ü-Wagen oder insgesamt bei so Live-Produktionen ersetzt werden?
Die frühere Technologie, die hat sich nicht so schnell verändert wie heute. Wir sind heute in einem stetigen Wandel. KI ist zum Beispiel eine Geschichte, wenn wir doch vor 3 Jahren ein Gerät gekauft hätten. Und das ist, ich sag mal, da fehlen FPGAs, wo man die man umprogrammieren könnte, mit neuer Firmware bespielen könnte, damit sie neue Sachen ausprobiert. Wenn du dann noch so richtige, dezidierte Hardware hast, dann hat die KI-Geschichte nicht und dann musst du sie rausschmeißen, wenn du KI haben möchtest.
Inwiefern ist KI denn bei uns einsetzbar und wird das überhaupt verwendet? Findet man das schon beim Fußball?
Da gibt es unterschiedliche Anwendungsfälle. Wenn du jetzt direkt bei uns über die Live-Produktion sprichst, ist natürlich bei uns lebt der Sport oder so eine Show noch sehr viel von Emotionen. Das heißt, die Regisseure möchten am liebsten noch vor Ort sein, die möchten noch das Set spüren, die möchten das noch riechen, anfassen, nochmal mit den Protagonisten sprechen, gehen dann an ihr Mischpult oder machen die Proben sogar noch aus dem Saal. Diese Art von Produktion, da findest du KI kaum. Es gibt natürlich aber auch so, ich sag mal, wenn wir über Handball sprechen oder über Basketball und nicht die Top-Ligen, sondern vielleicht auf Vereinsebene, wo man aber gerne, ich sag mal, in seinem Ort, wo man wohnt, den Zuschauern das gerne näher bringen möchte, wenn da eine PTZ ist, die automatisiert, KI gesteuert, das Spiel einfach nur ins Internet überträgt, damit ein 5000-Seelendorf das gucken kann, wie ihre Mannschaft heute wieder spielt, dann macht das natürlich total Sinn und dann ist das da auch, dann kann das auch eingesetzt werden, wird auch zum Teil schon eingesetzt, sodass zum Beispiel auch, gibt Beispiele, ein Kameramann schwenkt das Spielfeld ab. Und an seinem Kopf hängen Sensoren, also an dem Kamerakopf, an dem Stativkopf, nicht an dem Kameramannkopf. Ebenso an der Linse. Das heißt, die KI prüft ganz genau, was zeigt er jetzt gerade. Und an der KI sind weitere PTZs angeschlossen. Und die wissen, okay, wenn der Kameramann jetzt genau da auf das Spielfeld zeigt, dann zeigen wir mit den anderen PTZen da auch hin. Und da ist so ein Automationsprozess. Die KI unterstützt dann da. Wo es uns persönlich natürlich helfen kann, wenn wir so eine Produktion vorbereiten, Das fängt ja bei der Disposition an. Der Kunde schickt uns etwas, dass eine KI zum Beispiel schon automatisch alle Informationen, ihr braucht so und so viele Kameras und so weiter. Da ist es für uns hilfreich in der tatsächlichen Umsetzung der Produktion. Da gibt es natürlich auch redaktionellerweise ist Live-Production ja, das ist ja nicht unser Brit, aber da gibt es natürlich auch für die Redaktion sicherlich KI-Tools, die sie einsetzen. Bei uns im Live-Sport ist das definitiv noch so, dass der Regisseur noch jedem Kameramann individuell aufs Ohr spricht, zeig du mir bitte schon mal die Zuschauer, zeig du mir bitte mal das Geschehen, wie die sich da gerade kloppen, oder sie sagen ihm, Achtung, das Kloppen dürfen wir nicht zeigen, nimm das sofort weg. Das wäre natürlich heute noch schwierig, einer KI beizubringen von der Regisseurbasis aus. Wird aber sicherlich, wir sehen ja, wie rasant die Entwicklung ist, das wird kommen.
Mhm. Nochmal zurück zur Kamera oder beziehungsweise Technikersetzung. Kameras sind ja Bestandteil, damit wir überhaupt irgendwas übertragen können. Davon hat TVN ganz schon viele. Mhm. Und auch da ist ja, werden immer besser, werden immer schneller, die Auflösung wird höher. Werden die regelmäßig ersetzt oder müssen die ersetzt werden? Weil die kosten ja auch richtig Geld.
Die kosten richtig Geld. Also wenn du so einen großen Kamerakopf mit einer großen Optik und Stativ im Stadion hinstellst, dann bist du, also das ist nicht untertrieben, 100.000 Euro los pro Kamera. Und die Technik muss sich natürlich am besten rentieren. Wenn wir jetzt mit unseren Sony-Kameras uns das mal anschauen, der Large Lens Adapter, den du ja kennst, das ist der Adapter vom kleinen Kamerakopf auf eine große Boxoptik, damit sie vernünftig rangeführt und getragen wird und vernünftig geschwenkt werden kann. Das hat Sony sehr clever gemacht, denn schon die ersten 1500er Modelle hatten diesen Large Lens und der ist wirklich aus sehr guten Materialien gefertigt, hochwertig gefertigt und über die Jahre super stabil geblieben. Und der Vorteil ist mit diesem Gerät, mit diesem Large Lens Supporter, dass wir bis heute, seit der 1500er Kamera, bis über mehrere Generationen, bis heute den gleichen Supporter benutzen können. Macht ja nichts anderes als Festhalten der Optik und Zusammenführen der Kamera mit der Optik und sie tragen und schwenken lassen. Das heißt, das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, da muss ein neuer Prozessor rein oder der muss schneller werden oder sonst irgendetwas. Wenn wir den pfleglich behandeln und der fällt nicht runter, da bricht nichts ab, dann kannst du das Ding heute noch einsetzen. Und das ist natürlich, was wir so an Sony schätzen. Wir könnten rein theoretisch noch die alten Schwarz-Weiß-Sucher an die Kameras anschließen, die ich übrigens gut finde.
Mhm. Aber wird denn jetzt oft ersetzt, so eine Kamera?
Achso, ja, ich schweife mal ab, ne?
Ja, das war auch zur Ursprungsfrage.
Die Kameras ersetzen wir, wenn eine Generation von Sony abgelöst wird, dann ersetzen wir sie, aber die Kameras sind teilweise bis zu 6-7 Jahre auf dem Markt verfügbar. Das heißt, wenn wir feststellen, wir brauchen jetzt mehr Kameras, dann schauen wir gerade bei Sony nach, was habt ihr jetzt gerade aktuell? Dann, wir pflegen eine sehr, sehr gute, intensive Verbindung zu Sony nach Japan. Wir waren auch schon bei den Kollegen in Japan dort, haben uns auch das Werk angeschaut und auch wurden auch mit befragt, was haltet ihr von dem neuen Bildmischpult und so weiter.
Ich weiß auch, die waren auch schon mal bei uns in der Halle, ja, und haben sich auch da mal Techniken Support gekümmert tatsächlich und sich das auch mal zeigen lassen, wie wir das mal mit machen.
Wir haben von unseren Stageboxen Fotos gemacht, wie wir sie gebaut haben und haben sie weltweit auf Präsentationen gezeigt. Das war schon witzig. Aber die Technologie, die sie dann zur Verfügung stellen, die Kameras, um jetzt nochmal deine Frage versuchen zu beantworten, haben wir natürlich, wir kriegen frühzeitig Signale, da wird was Neues kommen. Wenn ihr jetzt sofort investieren müsst, dann nehmt diese Kameras, aber wenn ihr noch Zeit habt, dann wartet, weil wir werden euch was Neues zeigen. Und teilweise kriegen wir das durch die guten Beziehungen schon meistens vor einer Messe präsentiert. Das heißt, wenn wir auf eine Messe kommen und da staunt das Fachpublikum, was steht denn da? Kennen wir schon. Und dann tauschen wir sie dann natürlich aus, weil das ist immer nur so eine Entscheidung. Du kannst ja, wenn es eine verschiedene Generation ist, früher war es HD, plötzlich war das UHD. Jetzt die letzte Generation, die auf dem Markt war, das war standardmäßig ein Rolling-Shutter-Kamerasensor. Haben sie jetzt zu Global Shutter gewandelt. Das heißt, wenn du jetzt auf einem, wenn du jetzt ein Konzert, ein Festival oder sonst was machst, die unterschiedlichen Bilder, die durch einen Rolling Shutter im Vergleich zum Global Shutter passieren könnten, Blitzlicht zum Beispiel, siehst du bei dem einen, das ist ja das, was man so sieht, wenn man Nachrichten sieht und da steht irgendwie jemand glamourmäßig vor so einer Wand und der wird fotografiert und man sieht da immer nur so weiße Balken, so weiße Streifen. Das ist ein Rolling Shutter. Würde man das ganze Bild flashen sehen, dann wäre es ein Global Shutter. Und das fällt dann ja schon auf bei einem Konzert. Und das versuchen wir dann natürlich, wenn wir dann für ein Fahrzeug neue Kameras kaufen, immer eine gleiche Generation zu nehmen oder sie zumindest mal so zu splitten, dass sie in den gleichen Generationen bleiben. Und und dann, wenn wir einkaufen, dann, wenn es was Neues gibt oder wenn Kundenanforderungen kommen, mehr Produktion kommen.
Mhm. Verstehe ich das richtig, dass eher der Kamera-Body eher getauscht wird, weil wir haben ja noch Optiken, die ja, die haben gar keinen Support mehr, die Canon zum Beispiel anbietet. Oder kaufen wir dann dementsprechend Kamera-Body und Optik direkt mit dazu?
Gerade als es von der 1500er, die 1500er, als die auf den Markt kam, das war ja eine HD-Kamera, dann gab es auch von Canon HD-Optiken. Da hast du natürlich sie mit HD-Optiken ausgestattet. Als die 4300er rauskam, kam Canon kurze Zeit danach mit UHD-Optiken raus. Dann haben wir natürlich alles neue UHD-Optiken gekauft. Die Zeit, die rennt ganz schön. Also man kriegt das gar nicht mit. Ich denke noch fast wie gestern, dass die 86-fach, wow, da kam die 86-fach von Canon. Das war für mich geil, die müssen wir haben. Und davon haben wir auch ganz viele gekauft, viele Autos ausgestattet. Jetzt kriege ich vor kurzem eine Reparaturrechnung, hier Optik, machen wir noch einmal so, fertig von Canon. Aber die ist bald out of service, denkst du dran. Ne? Ich denke, was? Weil die Zeit so schnell fliegt. Und wir haben jetzt aber wieder, gerade beim Ü8 ist die komplett, da ist nicht eine, da sind alles nur super aktuelle Canon-Optiken drauf. Jetzt bei TVN besitzen wir ja, ich glaube, an die 300 Canon-Optiken. Also nicht nur große Box-Optiken von EB-Bereich über unsere FX6-Modelle, egal was, das ist alles Canon-Optiken, die wir da draufschrauben. Und immer natürlich am Zahn der Zeit. Es macht keinen Sinn, eine UHD-Kamera zu kaufen und eine SD- oder eine HD-Optik davor zu setzen. Ich habe auch immer gedacht, das ist doch Glas, das muss man doch sehen. Das wird man nicht sehen. Das ist doch geilstes Canon-Glas. Kann mir keiner erzählen, dass ich da UHD-Optik einen Unterschied sehe. Und dann haben wir die UHD-Optik draufgeschnallt und dann, wow.
Ist TVN Team Sony oder eher Team Canon?
Oh. So kann man das nicht sehen oder so kann man das nicht sagen. Wir sind beides. Wir sind sowohl Team Sony als auch Team Canon. Sony selbst hat natürlich keine Box-Optiken oder keine ING-Optiken jemals produziert. Und Canon hat noch nie eine Broadcast-Kamera produziert. Das heißt, diese beiden Unternehmen konkurrieren sich absolut nicht in diesem Bereich. Natürlich in der Fotografie oder auch in Amateur-Videogeschichten, da gibt es natürlich schon einen Markt für die beiden. Aber in dem Bereich, wo wir arbeiten, mit dem wir operieren, gibt es da von Canon nichts Vergleichbares als Kamerakopf. Und ebenso anders hat Sony keine supergeilen Boxoptiken, die man da nehmen könnte. Gar keine Boxoptiken. Deswegen würde ich da gar nicht sagen, entweder oder, sondern nur die beiden zusammen. Und die sind dann ein unschlagbares Team bei uns.
Mhm. Spannend. Nochmal zum Thema Ü8, ist ja der Nachfolger, sage ich mal, da kam aber Ü7, der war ein bisschen kleiner und dann kam nochmal ein ganz großes Auto, was aber nicht größer war als der Ü6, der ist einen halben Quadratmeter kleiner.
Genau, da haben wir nicht mehr so geprotzt.
Genau. Was habt ihr da anders gemacht und welche Learnings hat man aus dem Ü6, sage ich mal, gezogen und warum hat man nochmal so ein großes Auto gebaut?
Ja, also groß in dem Sinne, wir haben ja gemerkt, dass auch in sowohl bei der UEFA, egal ob Champions League oder Nations League oder was auch, zum Beispiel Deutsche Bundesliga, die Top-Spiele, die wir da machen, da hat man ja gemerkt, dass man immer mehr Technik braucht. Aber dass die Kunden, wie ich eingangs schon sagte, eher von Bord gehen, eher Remote-Center bleiben. Das heißt, wir haben dann zugunsten der Technik die zweite Regie wieder etwas kleiner gemacht, wobei etwas kleiner, wer die kennt, so mancher Ü-Wagen hat solch eine Regie nicht als Hauptregie. Aber wir haben sie ein bisschen dezidiert und haben dadurch die Technik noch ein bisschen erweitert. Das heißt, da fahren standardmäßig immer 32 CCUs mit. Die Kreuzschiene ist eine 12G-Kreuzschiene. Das Auto hat da technisch nochmal an Superlativen gewonnen. Aber das hat dann den Kundenraum etwas eingeschränkt in der zweiten Regie. Und gerade in Bezug auf die UHD-Produktion, die wir gemacht haben, wir haben ja 2010, als wir den Ü2 umgebaut haben, da war ja von UHD noch gar keine Rede. Dann haben wir aber schon mal vorsorglich damals gesagt, okay, was wäre denn eigentlich der nächste Schritt? Also wir haben als Techniker in Deutschland nicht dran gedacht, es kommt UHD. Wir haben dann natürlich gesagt, okay, wir werden jetzt Wir werden jetzt schon mal schauen, nächstbessere Stufe wäre eigentlich 1080p50. Also nicht mehr das Interlaced-Verfahren mit 25 Vollbildern, 50 Halbbildern, sondern 50 Vollbilder. Und haben gedacht, dann lass uns doch mal, wenn wir schon den Ü-Wagen umbauen, dann wenigstens 50p tauglich machen. Gab ein bisschen Gerangel innerhalb der Company, weil das kostet ja gleich viel mehr Geld. Und es gibt noch nicht einen Kunden, der überhaupt 1080p benutzt. Was willst du damit, Christoph? Naja, haben wir da sehr gute Kompromisse gefunden. Die Geräte konnten wir in 1080p kaufen, aber haben wir sie natürlich nicht benutzt, bis dann plötzlich Sony mit einer F55, kennst du noch diesen großen EB, das EB-Kamera-Schlagschiff, auch mit Vollformatsensor. Sie haben dann, weil sie dann mit in den Live-Markt wollten, haben dieses Seitenteil dafür kreiert. Das heißt, man hat das Plastikseitenteil abgeschraubt, dieses bombastische Ding dann an der Seite dran gepackt, wo unser Lemo-Kabel dran konnte. Und plötzlich war diese Kamera eine Systemkamera aus dem Auto und konnte UHD. Nur welches Auto konnte bislang UHD? Und da kam dann unsere Entscheidung 2010, dass wir 1080p lieber gekauft haben gleich, anstatt, um mal ein bisschen vorwärts zu denken, hat uns dann den Arsch gerettet, weil wir hatten dann plötzlich vier, also UHD ist ja genau viermal 1080p, und wir haben dann einfach unseren Mischer genommen und viermal diese Signale auf vier verschiedenen Mischebenen, die haben wir miteinander verkoppelt. Die Technik von uns konnte P, das heißt, die Monitore konnten P zeigen, der Mischer konnte P, unsere Kreuzschiene konnte P, weil es alles einmalig richtig mal investiert worden ist. Und damit konnten wir die Fanta 4 in Stuttgart produzieren. Das erste UHD-Spektakel auf Sky, damals, glaube ich, live. Das waren so einschneidende Geschichten, so wie positioniere ich mich für die Zukunft weiter. Heute beim Ü8, das ist jetzt die Brücke, die ganz kleine, kurze. Heute beim Ü8 haben wir 12G, das heißt, ich benutze wirklich nur noch ein einziges BNC-Kabel und nicht mehr vier einzelne 1080p-Kabel. Und damit bin ich natürlich deutlich effektiver. Es ist viel, viel einfacher, ein Signal zum Monitor zu bringen. Der Monitor schüttelt sich, weil er sagt, oh, das ist ja 12G, oh, das ist ja SD, das ist ja HD. Und man muss nicht speziell sagen, hier jetzt über diese vier Eingänge bekommst du UHD oder nur, nimm nur den ersten Eingang, wir sind nur in HD. Das vereinfacht den kompletten Workflow bei den Produktionen, die wir heutzutage haben, immens. Und das ist auch wichtig, weil es wird durch diese viele Software, die wir haben, durch die vielen verschiedene Hardware-Systeme, die wir haben, durch die Anforderungen der Kunden, die ja auch immer höherwertiger werden, passiert es wirklich so, dass die Komplexität steigt. Du hast immer weniger Zeit aufzubauen, aber die vielen verschiedenen Geräte dahin zu bringen, was du machen möchtest damit, die Variationen heute ohne Ende mit Lookup-Tables, mit HDR, mit SDR, Auflösung, welches Aufzeichnungsformat willst du nehmen, welchen Codec möchtest du benutzen und so weiter. Das ist heute so viele kleine Stellschrauben, und wenn die nicht richtig stehen, dann hast du gleich die Produktion verkackt. Also das wird immer schwieriger, und deswegen ist umso wichtiger, dass dir die Technik da den Support bietet. Und der 12G-Schritt war einer von denen, dass die CCUs gleich alle drin sind, man muss sie nicht extra nochmal wieder von irgendwer querschrauben. Das war beim 8er so für uns Techniker nochmal so ein richtiger Schritt nach vorne.
Wie ist es mit Bildingenieuren, Bildtechniker und sonst was? Wie kriegen Sie dieses Wissen vermittelt? Muss man da selber hinterher sein oder macht ihr am Ende Schulung? Also ich meine, die Technik schreitet voran. Ist ja nicht so, dass jetzt irgendwo jetzt ein Artikel erscheint, dass es jetzt neu und so funktioniert ist. Wie macht die veränderst, um mit der Zeit mitzugehen und am Ende auf diesem technischen Level zu bleiben?
Da ist teilweise, wenn wir solche Sachen wie damals UHD gemacht haben, da gab es sogar keine Lehrgänge dafür. Das heißt, das war eigentlich alles Wissen, das wir uns selbst angeeignet haben. Es gibt, wenn sich am Markt etwas etabliert hat, gibt es natürlich immer wieder dann, gerade seitens ARD, ZDF gab es damals das Pflichtenheft, das war die Bibel, wenn du, wie sollst du produzieren, wo muss das Videoformat hin und so weiter. Da gibt es natürlich gerade auch zum Beispiel heute bei der Sportcast, wenn wir unsere Bundesligaspiele sehen und wir unser HDR übertragen, da wird von Sportcast, es wurde einmal festgelegt, wenn wir HDR haben, hätten wir gerne dort den Level, das. Da liegt bei uns in der Bildtechnik überall ein.
Ist es immer noch das Erste, was Sie damals?
Nein, es wurde mittlerweile überarbeitet. Mhm. Aber wir haben natürlich immer noch ein bisschen Gestaltungsfreiheit. Denn du weißt ja selber, wenn du in Bremen bist, sieht das alles so grün-rötlich aus. Bist du irgendwo auf Schalke? Ist alles komplett bläulich. Du kannst nicht jedes Stadion wirklich 100%, guck mal, das ist das Stadion und so sieht das aus und alle Stadien sehen gleich aus. Funktioniert nicht. Weil durch die Vereinsfarben, durch die Sitze, durch das Flutlicht alleine ändert sich da der Einfluss. Das heißt, wir haben Richtlinien, wo wir uns hinstellen sollen, und darüber hinaus können wir geringfügige stadionbedingte Anpassungen machen.
Das heißt, das Learning kommt durch Probieren.
Ja, probieren viel, aber auch, wir haben auch Unterstützung durch die Hersteller. Also ab und zu ist auch Sony bei uns. Ich glaube, gerade als es losging mit HDR, hatten wir teilweise Japaner und deutsche Sony-Kollegen, die mit an Bord waren und uns da wirklich eingeführt haben und das alles nochmal gezeigt haben. Auch unsere Messgerätehersteller, auch die waren teilweise bei uns, haben uns nochmal gezeigt, wie können wir zum Beispiel an unserem HDR-Messgerät sehen, in welchem Bereich behalte ich mich wie. Aber größtenteils haben wir natürlich so technikverrückte Leute bei uns, die sich da richtig reinknien. Und die vermitteln das Wissen dann untereinander weiter. Da machen wir interne Schulungen und dann wird das von einem Kollegen zum nächsten beigebracht. Und dann kennst du es ja auch selber, du warst bei uns Auszubildender. Selbst wenn du Auszubildender bist, du wirst nicht draußen irgendwo im Set geparkt und stehst da irgendwo in der Kälte, sondern du wirst reingeholt, du kriegst eine Kamera und dann kannst du dir mal einmal anschauen, wie blendet man, und dann eine unkritische Kamera, die man jetzt während der Sendung nicht, ich sag mal, verreißen und versauen kann. Daran versuchst du dich langsam und so wirst von vornherein Training bei Learning in the Job. Das ist eigentlich so das, was bei uns super gut funktioniert.
Ich kann mich auch noch erinnern, in der Ausbildung, wenn die Autos mal da standen in der Halle, dass du auch gesagt hast, hier komm, Lukas, probier doch einfach mal rum, ja. Kaputt machen kannst du nichts, beziehungsweise wir können es am Ende wieder richten. Na? Und das fand ich halt damals auch so, da lernt man, da probiert man aus, da traut man sich was, ja. Bei so einer Live-Produktion, wie du sagst, du kriegst mal eine Kamera, da ist man erstmal ganz vorsichtig, ja. Weil es
Das hast ja aber halt, immer einen neben dir sitzen.
Der genau, aber trotzdem ist man vorsichtig und man drückt da jetzt hier einfach mal, ja. Oh, was macht denn der Shutter da überhaupt? Ja, ne? Und genau. Drückt da mal ein bisschen rum. Sondern das macht man ja dann eher so.
Ja, alle.
Ja. Okay, TVN war ja auch 2024 bei der EM mit den beiden großen Autos in Berlin und Hamburg. Welche Herausforderung war das eigentlich technisch? Weil da war ja nicht nur ein Ü-Wagen pro Stadion, sondern wir haben da ja direkt mehrere geparkt.
Ja, im Großen und Ganzen waren das ja Vorgaben von der UEFA. Wir müssten den Wagen einfach nur dann einmal so einrichten, wie viele Kameras sollen da rein, wie viele Regien, wie soll das aussehen. Die Vorgaben können alle unsere Autos erfüllen. Das ist keine große Herausforderung. Wir müssen das natürlich einmal vernünftig vorplanen. Die Stadien wurden vorverkabelt. Wir sind angekommen, haben uns an die Kabel angeschlossen. Es gab umfangreiche Tests. Die für mich gab es eine besondere Herausforderung, weil ich musste ja als technischer Leiter wollte ich sehr gerne in jedem Stadion präsent sein, da wo was ist. Das heißt, immer wenn in Hamburg das schon mal das Spiel vorbereitet wurde, Matchday minus one, dann war ich schon da, habe mich mit der UEFA unterhalten, ob alles super läuft, ob sie zufrieden sind, habe mich mit den Ü-Wagenleitern unterhalten, mit den Toningenieuren, ob alles gut ist. Und dann, wenn dann natürlich das nächste Spiel dann in Berlin war am nächsten Tag, dann schnell ins Auto und rüber nach Berlin. Also das war schon eine kilometerreiche Zeit. Ich glaube, ich hatte für den Zeitraum für 6 oder 7 Wochen einen Mietwagen von TVN gestellt bekommen, damit ich da mal schnell unabhängig alleine hin und her düsen konnte. Und die Autoverleiher haben hinterher angerufen, ob das, was wir dann denn gemacht hätten in den 6 oder 7 Wochen, weil das Auto hatte etwas über 40.000 runter. Also das war... Konnte ich mir auch nicht erklären, weiß gar nicht, habe noch nicht mal nachgerechnet, ob die sich vielleicht nicht verzählt haben. Aber es war schon, gefühlt habe ich da eigentlich nur im Auto gegessen und gefahren und von Ort A nach B. Und ich war ja nicht nur bei der EM zu der Zeit, sondern wir haben ja auch noch in Köln Projekte gehabt. Wir waren in Frankfurt, war ich unterwegs.
Ich weiß immer noch, wo ist denn Christoph? Ja, der ist in Berlin, aber der war doch eben noch da. Und dann einen Tag später oder auch nur 12 Stunden später warst du dann plötzlich wieder in Hamburg. Ja. Also das war unglaublich. Und wurde dann auch nachts, wo wir dann abends diese Spiele gemacht haben, dann warst du um 0 Uhr irgendwie noch da auf dem Hof. Ja. Und plötzlich, ja, ich muss jetzt nach Berlin, weil morgen ist ja Berlin. Und dann standst du da ja morgens auch schon wieder um 8 auf der Matte. Ne?
Ja.
Respekt. Dann gab es ja aber auch so einen lustigen Moment bei der EM. Ganz viele Schlümpfe liefen da rum. Was war denn das für eine Idee? Und da war Papa Schlumpf?
Ja, Papa Moll wurde ich ja genannt teilweise. Das kam daher, weil es gibt ja diese Bücher, diese Kinderbücher, wo der etwas beleibte Papa immer mit den Kindern immer irgendeinen Blödsinn gemacht hat. Und Papa Schlumpf gibt es ja auch, wie wir das alle kennen. Und diese Überleitung von Papa Moll zu Papa Schlumpf, die haben wir dann in Berlin gefunden, als wir dann da mit Holger habe ich, glaube ich, dann den einen Abend gewitzelt und der hat dann bei Amazon rumgeblättert und plötzlich gesehen, oh, guck mal, hier gibt es die Schlumpfmützen. Ja, und dann gesagt, getan, wurden die bestellt. Und dann haben alle Kollegen wirklich sich diese Mütze aufgesetzt, diese Schlumpfmütze. Und warum wir überhaupt auf diese Schlumpfmütze gekommen sind, weil diese UEFA-Kleidung, die wir bekommen haben, die hatte original dieses Blau von den Schlümpfen. Und dann haben sich ja alle, selbst manche Kollegen von der UEFA, haben sich schon darüber bewitzelt. Wir sehen ja aus wie die Smurfs. Und dann kam dann so, wie gesagt, unser Schluss. Und dann, ja, und dann haben wir gesehen, oh, es gibt ja eine rote Mütze auch für den Papamoll. Und dann habe ich die Papamoll-Mütze gekriegt. Ja.
Das heißt, Produktion ist nicht nur Produktion, auch viel Spaß. Wie wichtig ist das Team für so eine Produktion und auch der Spaß im Hintergrund?
Der Team ist das A und O. Also wenn du, wenn du von zu Hause, von deiner Familie wegfährst und du musst irgendwo los und da sind nur ätzende Leute um dich rum und der Job macht keinen Spaß, dann machst du das nicht lange. Dann hörst du sofort auf. Ich finde es faszinierend. Ich habe ja auch sehr viele Bekannte. Ich sehe es ja, die besten Familien, da gibt es Leute, die reden kein Wort mehr miteinander innerhalb dieser Familie. Wir sind zusammengewürfelt. Ich selber bin ja ursprünglich aus Polen. Wir haben bei uns Kollegen aus Syrien. Wir haben Kollegen aus allen Herrenländern jetzt, egal woher. Und wir werden zusammengewürfelt. Wir werden in einen Bulli geschmissen. Wir fahren in ein Stadion. Es regnet, irgendwas geht kaputt. Und wir müssen schnell, schnell, schnell. Und abends sitzt man zusammen und lacht zusammen, spricht miteinander zusammen. Was das für ein Zusammenhalt ist und für ein Zusammengefüge, für ein Teamgefüge auch, das ist unglaublich. Das liebe ich an diesem Job. Das ist das wirklich, was richtig Spaß macht. Mit den Kunden umzugehen, mit denen zu sprechen, abzusprechen. Wenn man schon sieht, oh, der traut sich vielleicht den Knopf nicht zu drücken, ihm den Knopf nochmal so zu bauen oder zu erklären, dass er, ach geil, hier kann ich schön arbeiten. Diesen Kick dem Kunden mitzugeben, aber auch mit dem Team zusammen so diese Produktion zu genießen, wirklich so umzusetzen. Und es gibt natürlich auch, gerade kennt jeder, Stress, Hetze, dann rennt man draußen rum, Mensch, bist du blöd oder was, was hast du denn da gemacht? Da fällt schon mal so ein Wort. Aber hinterher, ey, das habe ich nicht so gemeint, es kommt immer alles wieder zusammen. Und das, egal wo, wenn man, wo man hinhört, das kriegen wir von allen Kollegen zurück. Egal, auch wenn die schon lange nicht mehr bei TVN arbeiten, das haben sie immer geliebt. Du hast es ja gerade auch selber gesagt, wie schön das immer war.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, es ist wie eine zweite Familie, sage ich mal so. Und wie gesagt, auch gibt mal Stress, aber es wird nie böse am Ende. Also am Ende sitzt man immer abends zusammen und freut sich, dass das alles gut geklappt hat.
Genau.
Was für ein großes Problem ist dann auch Hitze? Bei der EM sollte es auch sehr warm werden. Das heißt, die Klimageräte müssen gut ausgestattet sein und gut laufen. Gibt es da noch mal Probleme?
Gab ja auch, gerade in Berlin gab es ja Mega-Hitze. Wir haben dann, natürlich hast du die Klimaanlagen, die pusten ja irgendwo die heiße Luft raus. Das heißt, sie saugen kalte Luft an und sie blasen die heiße Luft raus.
Das ist unten meistens, im Winter ist es sehr angenehm, da zu stehen.
Ja, das ist genau in den Unterflurbereichen. Problem ist natürlich, wenn du auf einem Überhang-Compound stehst, der wird ja meistens umzäunt. Das heißt, da kommt keine frische Luft so richtig ran. Es ist nicht auf einem offenen Feld, wo ein Windchen kommt, sondern es ist ein hoher Zaun. Denn die UEFA möchte natürlich nicht, dass dahinter die Technik zu sehen ist, um da irgendwelche Provokationen, irgendwelche Fans klettern darüber und sonst was. Das heißt, wir sind schön abgeschirmt, aber auch vom Wind. Und dann, wenn du dann die Ü-Wagen auch noch aneinander ganz eng stellst, das heißt, der eine Ü-Wagen, der eigentlich frisches Windchen gerne hätte, um seine Klimaanlage zu kühlen, kriegt von der anderen Seite, weil da der andere Ü-Wagen gerade seine 50 Grad heiße Luft ausbläst, kriegt das voll in den Einlass. Mhm. Und um das zu umgehen, haben wir gerade in Berlin die Ü-Wagen nicht so zusammengestellt, so schön Reihe in Glied, wie sich das gehört, sondern haben da ein etwas größeres Dreieck gebaut, wo wir in der Mitte sogar noch Tischchen und Stühlchen aufgebaut haben, wo wir als Team uns in der Mitte dann hinsetzen konnten und wo die Klimaanlagen so voneinander weggepustet haben und sich nicht gestört haben. Klima ist da gerade im Sommer in der Hitze immer ein Problem, weil die Geräte generieren nun mal Hitze und wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, dann kaskadiert sich das. Und eine Klimaanlage hat auch nur ein Delta, was sie schaffen kann. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, ist mir egal, ob ich jetzt in Madrid stehe bei 50 Grad oder und ich hätte jetzt gerne 16 Grad und ich stelle die 16 Grad ein. Nee, die Klimaanlage macht dir ein Delta von, ich sag mal, 10 Grad. Das heißt, wenn du da irgendwo stehst und es sind 30 Grad draußen, dann kannst du sagen, oh, 20 Grad hier drin ist angenehm. Aber wenn draußen 50 Grad ist, hast du drin 40 Grad. Die macht nicht einfach dann wieder 16 Grad. Das funktioniert so nicht. Und da ist es natürlich immer, gibt es bestimmte Tricks auch bei unseren Ü-Wagen. Das Dach ist mit einem speziellen Lack und da ist ein spezieller Lack aufgetragen worden, der reflektiert die Sonne. Das heißt, die Sonne hinterlässt sehr wenig Wärme auf dem Dach, weil die Energie, die kommt, wird gleich wieder abgestrahlt und geht weg. Das sind solche kleinen Tricks, mit denen versucht man sich schon von Grund auf die Hitze aus dem Auto rauszuhalten. Auch die Tür. Manche Leute kommen rein, ah, hier ist schön kühl und lassen die Tür auf und gehen rein. Und die schöne Kühle geht sofort nach draußen und die schöne Hitze rutscht sofort nach. Das dauert ewig, bis du das wieder nachkriegst. Das heißt, dann passiert es auch schon mal, dass ich da mal laut werde und dann, wenn jemand reinkommt und freundlich sagt, hey, hi, wie geht's dir? Tür zu! Passiert dann schon mal leider.
Ich erinnere mich noch an irgendeine Produktion in Portugal. Da hatten wir auch ein Klima, die Klimaanlage ist ausgefallen und wir mussten mit Wasser von außen den Ü-Wagen kühlen. Was ist da passiert und warum und hilft denn Wasser auch wirklich?
Na, was wir da gemacht haben, wir haben immer in jedem Gestell oder in jedem Bereich immer zwei Klimaanlagen. Und wenn eine ausfällt, dann ist die andere natürlich komplett am Pöller. Und was du machen kannst, aber das ist nur eine temporäre Hilfe und das auch nicht lange für den guten, langen Einsatz gedacht, dass du dort, wo die frische Luft angesaugt wird, dass du dort einen Sprühnebel sozusagen mit ein bisschen Feuchtigkeit, mit ein bisschen Wasser machst, weil das kühlt natürlich dann nochmal die ankommende Luft zusätzlich. Das ist aber nichts, was von langer Dauer sein sollte und was man nicht immer machen sollte, weil das Wasser, was da reingeht, bleibt vielleicht auch drin, Kalk, Korrosion und so weiter. Aber wenn man natürlich eine Sendung retten will und es ist heiß und bevor die Geräte verbrennen oder du den Ü-Wagen ausschaltest, dann machst du natürlich solche Aktionen einmalig.
Ich kenne dich ja nur eigentlich im Ü-Wagen sitzend. Hast du ein Lieblingsgerät im Ü-Wagen?
Ja, gut, alle Geräte, die nicht ausfallen, sind meine Lieblingsgeräte, weil es ist, wenn ein Gerät ausfällt, dann tut das an einer Stelle weh und dann gehen alle Glocken an und dann bist du von mega entspannt plötzlich auf hochkonzentriert, wie umgehen wir jetzt dieses Problem. Jetzt sind die Geräte ja alle so, dass sie super sicher aufgebaut sind, doppelte Netzteile, doppelte Controllerkarten, bla bla bla. Wenn sie nicht ausfallen, sind sie, wie gesagt, habe ich sie alle gern. Wenn es darum geht, dann alle fallen nicht aus und ich möchte gerne an einem Gerät sehr viel rumspielen, das ist dann natürlich der Bildmischer, weil am Bildmischpult kannst du für den Regisseur mit einem einzigen Knopfdruck, er will vielleicht eine ganze Abfolge haben, ich hätte gerne noch die Kamera und wenn ich dann in die Kamera gehe, dann soll die aufzoomen und von dort aus soll automatisch eine Blende gehen über das Slow Motion in eine Matz und die soll loslaufen. Das kannst du alles fertig programmieren. Und solche Sachen zu erstellen, den Kunden auch zu zeigen, weil die drücken den Knopf, ja, oh, aber dann hätte ich jetzt erwartet, dass das und das passiert. Und da kommt immer so dieses Abgleich, diese Kommunikation, Tuning, dass der Kunde damit zufrieden ist. Das macht dann am Bildmischpult eigentlich am meisten Spaß. Ich glaube, wenn jetzt hier ein Toningenieur sitzen würde, dann würde er dir wahrscheinlich über die Audiokonsole was erzählen, was da am meisten Spaß macht.
Ja, wenn ich gerade mal so ein bisschen um uns herum gucke, fehlt auch tatsächlich was. Was ich immer bei dir sehe, sind ja Schokobons. Wie viele Schokobons brauchst du so pro Produktion?
Die Schokobons-Geschichte, ich weiß nicht, ob das alle wissen, diese Markus-Lanz-Sendung oder zum Beispiel hier die Küchenschlacht und so weiter. Diese ganze Sendung produzieren wir ja im Phoenixhof. Dieses Studio haben wir ausgestattet, das gehört ja den Fernsehmachern. Wir haben es ausgestattet technisch und das war ursprünglich mal eine leere Kranhalle. Da war nichts drin, das war ein dunkles Loch. Da waren Pfützen auf dem Boden, Ratten liefen da durch. Ich bin da reingekommen und dann gesagt, was, hier soll eine Sendung entstehen und eine Regie. Und dann ging das unheimlich schnell. Innerhalb von 6 Wochen war da ein Boden eingezogen, war Licht drin, Strom drin und wir haben uns angefangen, dort zu installieren. Und die super netten Kollegen von den Fernsehmachern, die haben uns da auch immer wieder betreut und da gab es immer Essen und dann sonst was. Aber es gab dann plötzlich immer wieder Schokobons. Da hat eine der super netten Kollegen dort, Isabel, hat dann immer diese Schokobons angebracht und auch wenn ihre Kolleginnen dann da waren und sie mal frei hatte, hat sie gesagt, sorgt dafür, dass Christoph da oben genug Schokobons hat. Ach, ich habe mich damals, glaube ich, fast überfressen an den Dingern. Und immer, die haben gesagt, oh, da sind ja nur noch 5 drin, ich hole dir mal neu. Nein, bitte nicht. Und es war eine tolle Zeit da. Wir haben das Studio aufgebaut, das läuft bis heute super erfolgreich. Und wenn ich das war ich gerade vor ein paar Tagen da, wurde so warm und herzlich empfangen. Und das ist eine tolle Zeit, wenn ich die Schokobons sehe, denke ich immer daran zurück. Wenn ich im Ü-Wagen sitze, dann esse ich auch sehr gerne mal 1, 2. Ich mache das sehr gerne, so dieses typische Papa-Mäul. Ich habe immer meine Süßigkeiten dabei. Das heißt, die Jungs kommen, oh, nehmen sich hier mal, selbst Dennis wird das wissen oder selbst du wirst das wissen. Da liegen dann immer Gummibärchen oder sonst irgendetwas. Jeder nimmt sich was, Schokobons liegen da, Kinderschokolade. Redakteurinnen kommen und nehmen sich so einen Kinderschokoriegel. Darf ich? Und so, das kennt ihr alles. Das macht mir viel mehr Freude, wenn ich sehe, wie ihr das vernascht, anstatt dass ich das essen würde. Ich esse schon mal den einen oder anderen Schokobon da weg, aber das ist nicht meine Hauptnahrungs-
Tomaten sind deine Hauptnahrungsmittel. Die stehen nämlich auch immer da.
Ich wollte es nicht sagen. Aber jeder, der mich kennt, weiß wahrscheinlich, dass ich, ich kann mittlerweile nicht mehr aus Holland die Tomaten kaufen, weil ich glaube, die haben nicht mehr genug für mich.
Ich erinnere mich eigentlich an keinen Moment, wo kein großer, das sind ja Bottiche, das sind ja nicht nur, du hast ja nicht nur eine Brotdose dabei, sondern hast du ja immer gleich diese Bottiche, wo ganz, ganz viele Tomaten drin
sind. Ja, ich liebe Tomaten. Aber Tomaten sind doch zum Beispiel gerade mit Mineralwasser oder so, weißt selber, wir sind im Ü-Wagen, wir arbeiten, das offene Wasser irgendwo stehen, das ist schlecht. Manchmal hat man auch gar kein Wasser dabei. Und bei den Tomaten, wenn ich die esse, dann erstmal hast du keinen Hunger und zweitens hast du keinen Durst. Also die sind super optimal für mich. Ich liebe die.
Was ist so deine Lieblingsproduktion gewesen, wo du bisher warst?
Generell sind alle schwierigen Produktionen so da, wo ich Bock drauf habe. Ne? Je schwieriger, komplizierter das wird, umso am liebsten fahre ich dahin.
Also reizt dich dann diese Herausforderung.
Genau. Ja. Die größte Herausforderung oder die schönste Produktion, wenn man das so sagen kann, das war 2002 in Monte Carlo, in Monaco. Da haben wir die Formel 1 übertragen für Tele Monte Carlo. Das war der damalige Sender dort. Damals war das noch nicht so, dass die Formel 1 selber mit ihren Autos überall durch, also mit ihren Fahrzeugen, mit ihren Übertragungsfahrzeugen durch die Gegend gefahren sind, sondern Monaco hat gesagt, hier, das machen wir selbst. Und die hatten ein französisches Unternehmen dafür immer beauftragt, weil Tele Monte Carlo hat keine riesen Ü-Wagen. Und dieser große Ü-Wagen, der war auf Korsika unterwegs für ein Fußballspiel und ist dann von der Straße abgekommen, weil da irgendein Tier ausgewichen ist und ist dann die Böschung runter. Und damit war er Schrott. Und dann haben die Franzosen sich dann europaweit umgeguckt, welchen Ü-Wagen könnten wir nehmen. Und dann fiel natürlich die Wahl auf das Mutterschiff. Und dann sind wir mit unserem Ü2 nach Monaco. Ich glaube, wir haben 35 Kilometer Triax-Kabel durch die Stadt verlegt.
Boah.
Und da gab es auch tolle Sachen, weil wir mussten schon früher aufbauen, als das Formel-1-Rennen überhaupt anfängt. Das ist auch heute noch so. Kann ich nur als Tipp geben, es zwei Wochen vorweg sind schon alle Leitplanken aufgebaut. Dann diese Feuerwehrmännchen, die da immer an den Leitplanken stehen mit ihren Feuerlöschern, um Autos da zu befreien, die testen da schon mal ihre Einsätze, ob alle Planken sauber halten. Und es gibt dann das historische Rennen von Monte Carlo. Das heißt, da kommen wirklich die uralten Oldies, wirklich auch 70-jährige Autoverrückte, Autosammler oder auch Rennfahrer. Und die treffen sich wirklich nett zusammen und die fahren den Rennkurs, aber ohne sich gegenseitig von der Strecke zu hauen. Machen schon Gummi, aber die kloppen sich nicht von der Strecke. Und du findest die dann auch im Bereich um Monte Carlo, weil man schläft dann in Monte Carlo, kannst nicht bezahlen. Aber du brauchst da einfach nur ein bisschen um die Grenze von Monte Carlo, bist in den Bergen, kannst super aufs Meer gucken und hast trotzdem ein super geiles, günstiges Hotel. Und da triffst du plötzlich so in den Restaurants die Rennfahrer von früher. Und ganz, ganz anderes Gefühl, so persönlich. Wenn die Formel 1 dann da war, mit einem Pass, dann hier darfst du nicht durch, hier darfst du nicht durch und so. Ganz klar, alles geregelt. Aber gerade Monaco, weil man ja über die Strecke, also kaum ist das Rennen zu Ende, fährst du mit deinem Roller wieder über die Strecke weiter rüber. Und das ist schon eine super geile Produktion gewesen.
Weil du Formel 1 magst?
Damals mochte ich Formel 1 wie verrückt. Es hat mich so ein bisschen, wie das alles abgelaufen ist und so weiter, da hat mich so hinter den Kulissen, man konnte so ein bisschen was erahnen, wo ich so ein bisschen enttäuscht war von dem, das ist ja so, wenn Germany's Next Topmodel, haben wir ja auch, um mich herum so viele aus dem Bekanntenkreis, Bekannte, dann sagt die Tochter, oh, du bist doch da, kannst mich mit hinbringen. So, dann bringst du sie mit dahin und die sind hinterher enttäuscht, weil diesen Glanz und Glamour, den man so aus dem Fernsehen kennt, der verpufft plötzlich. Das sieht ja plötzlich alles so wie bei uns in der Küche aus. Und das war so auch dieser Zauber von der Formel 1, war mir da erstmal so ein bisschen genommen. Ich fand das, was ich da viel mehr genossen habe und mitgenommen habe, auch die Zusammenarbeit mit den Franzosen. Zum Beispiel bei uns ist das ja auch so und das soll auch so bleiben, um Gottes Willen, dass wir beim Arbeitsplatz keinen Wein trinken oder keinen Schnaps oder kein Bier. Ist ganz normal.
Ach so.
Aber ja, das, und dir haben wir das nicht gesagt.
Ja, zum Glück.
Aber in Monte Carlo war das so. Wir waren dann zusammen mit der Kabelcrew, mit den Franzosen und mit Tele Monte Carlo. Wir waren dann zum Essen eingeladen. Da wurden wir ganze Bistros gesperrt. Dann haben wir uns dann da hingesetzt. Na, und was trinkt der Franzose natürlich zum Mittagessen?
Ja.
Roséwein.
Ja.
So, da stand überall Roséwein. Und wir wurden komisch angeguckt. Hä, willst du nicht? Und blub, blub. Aber alle mit Respekt. Ne? Jeder hat ein Gläschen genommen, Schluss. Das gehörte dazu. Dann haben sie nochmal eine geraucht, noch ein bisschen gequatscht und dann ging es weiter an die Strecke. Das fand ich so, das war ein Lebensgefühl. Ne? Ich will nicht sagen, ich brauche Alkohol am Arbeitsplatz, um Gottes Willen, nicht, dass das jetzt hier gleich wieder jemand zerreißt. Aber das war wirklich so, du bist wirklich da Côte d'Azur da unten und du bist da mit den Franzosen zusammen und in Monte Carlo und Formel 1 dann geht bald los und du sitzt da und trinkst erstmal mit denen zusammen nochmal ein Gläschen, isst leckeres französisches Essen, okay, und jetzt weiter an die Arbeit. War super geil.
Ja, so wie das erzählt, merkt man richtig, ja. Da geht noch richtig was hervor, ne? Emotionsmäßig. Weißt du, wie viele Produktionen du ungefähr schon gemacht hast?
Meine Standardzahl ist immer alle. Weiß ich wirklich nicht. Kann ich nicht zählen.
Okay, krass.
Also, ich weiß nicht, mein Job hat sich ja auch ein bisschen geändert. Ich bin ja jetzt als technischer Leiter mehr oder weniger dafür verantwortlich, was kaufen wir morgen für eine zukunftsfähige Technik ein? Wie richten wir uns aus? Wie optimieren wir unsere Prozesse? Wenn wir auf Produktion fahren, wie können wir schneller werden? Wie können wir einfacher werden? Oder ich sehe plötzlich, dass meine Jungs dies und das machen und denke ich, Mensch, wenn wir da eine Rampe hätten, dann hätten die es ja nicht so schwer und dann gibt es eine Rampe. Solche Sachen sind ja jetzt mehr zu meinem Fokus geworden. Wenn ich natürlich morgens in so einen Ü-Wagen reingehe und abends wieder rauskomme, meistens sehe ich die Sonne dazwischen gar nicht, dann weiß ich auch nicht zum Beispiel, was ist im Set passiert. Das heißt, als technischer Leiter fährst du dann, als Ü-Wagenleiter fährst du dann nicht mehr mit, sondern fährst als technischer Leiter mit und guckst, was machen die da eigentlich. Ne? Weil nur dann hast du wirklich den Headroom dafür, um zu gucken. Und daraus kannst du Verbesserungen machen. Also die zwei Sachen ziehe ich mir immer noch stark an. Ich will nicht nur im Büro sitzen, sondern ein Bürohengst sein, auf eine Messe fahren. Irgendeiner erzählt mir hier, das ist der krasseste, neueste Scheiß, musst du kaufen. Ich kaufe das, gebe das meinen Jungs und sage viel Spaß damit. Das ist nicht meins. Also ich gehe schon auf jede Produktion mit, je schwerer, umso besser. Gucke an, was gibt es dort zu tun, wie könnte man das verändern, wie verreckt das Gerät. Das könnte ja an der Stelle viel mehr performen. Gehe dann zu den Herstellern, pushe die in die Richtung und auf den Messen kriegen wir dann auch das Feedback zurück. Ja, guck mal, was wir jetzt hier generiert haben, das war einer von deinen Wünschen und so weiter und so fort. Und dann nehme ich das auch gleich wieder mit ins Auto und probiere das auch aus, binde das noch ins VSM sogar ein, damit man da nicht extra nochmal in deren Software rein muss, sondern über unsere Benutzeroberfläche hat. Und dann gucke ich, wie kommen die anderen Kollegen damit jetzt eigentlich klar? Und dann sehe ich, okay, Haken dran, nächster bitte. Und das hat sich jetzt so verändert. Deswegen, ich mache jetzt nicht mehr Akkord-Akkord-Produktion, sondern muss all diese anderen Aufgaben nebenbei auch wahrnehmen. Aber behalte mir wirklich die komplette Nähe zu den Schokobons und zu den Produktionen, damit ich da nicht, ja, damit ich mitreden kann und damit ich weiß, worüber ich rede. Und damit ich auch die Belange, die wir haben oder Verbesserungen für morgen mit abholen kann.
Ich erinnere mich immer, wenn neue Technik da war, also auch mal so gesagt, hey Lukas, guck mal, hol mal das Maximum raus, testen wir mal. Und dann bist du meistens zum Hersteller zurückgegangen und gesagt, das ist nicht so gut, wir müssen das anders bauen. Das hast du ja teilweise auch mit Kreuzschienen und sonst was oder mit Herstellern, dass die nicht irgendwas auf den Markt bringen, sondern du sagst, so hätte ich das gerne. Ja. Wie kommt man dann eigentlich da zu dieser Ehre?
Ja, ich glaube, wenn man ehrlich ist und gutes Feedback gibt. Man kann natürlich sagen, mir ist super wichtig, dass die Knöpfe hier alle rot sind, weil sonst werden wir alle sterben und dann kaufe ich eure Produkte nicht. Die Hersteller nehmen dich nicht für voll. Aber wir haben ja natürlich auch gerade, als wir in Japan produziert haben, Red Bull Air Race, da waren Japaner da, haben sich angeguckt, was wir produzieren. Ich habe denen gezeigt, was wir beim Air Race mit dem Mischer gemacht haben. Mit welchen Funktionen wir ausgelöst haben, wie wir Delay dort behandelt haben. Die Japaner haben da vorgestanden, haben es nicht verstanden. Die haben dann anschließend ihr eigenes Panel fotografiert. Ich habe gesagt, Junge, das Panel, das gibt es seit 3 Jahren auf dem Markt. Wieso fotografierst du das? Das ist, verstehe ich
nicht. Ihr entwickelt, ne?
Ja. Und dann wurden da mehrere Studenten von Sony durchgeleitet, durch einen Kollegen, der damals der Leiter der Abteilung für die Mischer war. Und dem habe ich das nochmal alles explizit aufgezeigt. Ich habe ihm nochmal meine Datei mitgegeben, also meine Backup-Datei von diesem Mischer. Und damit sie das zu Hause sezieren können. Und dann kamen sie bei der nächsten Messe zurück und haben dann nochmal Fragen dazu gestellt. Hast du gesehen, die beschäftigen sich damit. Mhm. Auch warum braucht ihr Stageboxen? Wenn dann so ein Ingenieur, vor dem ich allerhöchsten Respekt habe, ne, egal ob das Bildmischer ist, Kreuzchen, ne, was die sich da ausdenken und dass das so stabil und gut funktioniert und auch noch, was man mit dem Mischer für Tricks machen kann. Und die bieten nur die Basis dafür. Die gehen aber nicht nach draußen. Die tragen keine Kamera mit dir irgendeinen Turm hoch. Die wissen nicht, was wir draußen machen. Als sie eine Stagebox gesehen haben, wozu ist das denn? So, das heißt, wenn man die dann abholt und denen erklärt, dann kommen die auch wieder mit Ideen, sag mal, für deine Stagebox, wenn wir von deiner Stagebox aus der Kontrolle hätten, bla bla bla. Und so wächst das dann zusammen. Also durch gutes und direktes Feedback. Und du musst dich natürlich mit den Jungs auch verstehen. Also empathisch muss das auch passen.
Und die Schokobons spielen da halt einfach in die Karten. Ne?
Ja, bei den Japanern, bei Sony spielt es am VUCA eine Rolle.
Ach ja, richtig, hast du schon mal erzählt. Ja. Ja.
zum Beispiel die Beziehung mit den, speziell mit Sony, mit Japan, das war auch, da hat uns die deutschen Kollegen, als wir auch beim Air Race gewesen sind, da haben wir die Gelegenheit genutzt, das Werk zu besichtigen. Und dann hatten wir auch Diskussionen mit dem japanischen Team, Entwicklungsteam von dem Mischer. Da haben wir unten in so einem großen Saal gesessen und haben uns alle unterhalten, im Meetingsaal. Und ich habe denen mal versucht beizubringen, was ich meine und wieso und weshalb. Und dann haben sie mal, dürfen wir einmal ganz kurz auf Japanisch, haben sie sich da unterhalten. Und dann kam einer der Japaner, weißt du was, so kommen wir nicht weiter, komm mal bitte mit einmal, kannst du uns folgen? Und, ja klar, und dann sind wir, dann ist ein Teil dieser Delegation aufgestanden, sind wir in den Fahrstuhl gegangen und sind in ein Stockwerk gefahren. Da sind auch die deutschen Kollegen von uns, die deutschen Sony-Kollegen mitgefahren. Und die gucken sich an, sag mal, wo fahren wir denn da jetzt hin? Da waren wir noch nie. Also obwohl die da immer zu Besuch waren, obwohl die dort trainiert wurden und so weiter, sind wir dann plötzlich alle gemeinsam in einem Bereich gefahren. Und dann war wirklich, das so wie du das kennst aus dem Labor, da die Frauen mit so Mützchen auf und hier so und haben dann an dem nagelneuen Mischerpanel gearbeitet und haben dann das haben wir vor, so sehen die Tasten aus, was hältst du davon, meinst du, wir sollten es lieber so und so machen? War schon, also das ist, wenn Sony dich damit reinnimmt und dich damit fragt, das ist, glaube ich, schon eine große Ehre. Und wie gesagt, das hat sich TVN im Laufe der Jahre, seit 2006 sind wir mit den Jungs zusammen, hart erarbeitet, aber auch richtig freundschaftlich erarbeitet. Und das, was ich eben mit Sambuka meinte, das ist so witzig, dass japanischen Kollegen mögen scheinbar nicht so diesen Fenchelgeschmack, diesen Anisgeschmack. Mhm. Und ich war auf einer der Messen, haben wir abends ein schönes Essen gehabt und wir haben uns noch super ausgetauscht. Und dann gab es diesen berühmt-berüchtigten, komm, wir machen einen Verdauungsschnaps. Und dann hat sich jeder Grappa bestellt und die sagte zu dem Chefdesigner vom Mischer, sag, du probierst mal mit mir, ich mag sehr gerne Sambuka, wir probieren mal einen Sambuka. Und er, Sambuka, was ist das? Okay, probieren wir, hingestellt, Prost alle, er trinkt das und hat Sambuka das Wort nicht richtig verstanden. Er dachte, das ist Grappa. Und nimmt den Sambuka im Mund und wie gesagt, Anis muss bei ihm irgendwie so ausgelöst haben, als würden wir beide Erbrochenes wahrscheinlich zu uns nehmen. Keine Ahnung. Er hat einen Espresso gehabt, der war kochend heiß, der hat den Espresso so hinterher geschüttet, Wasser hinterher geschüttet, der konnte diesen Geschmack nicht mehr. Und dann, das war so witzig. Und seitdem hieß er bei uns Sambuka Hank. Und so haben wir ihn auch immer begrüßt und das ist bis heute ein Running Gag. Selbst die Generation, an die er das weitergegeben hat, kennen Sambuka Hank.
Ah ja,
nicht schlecht. Die stellen sich vor, übrigens, ich mag Sambuka. So stellen sie es halt vor. Schon witzig. Also so sind die Beziehungen wirklich bis ins Werk. Und das zu Sony, das ist ja eine Mega-Weltmarke. Ne? Das ist schon.
Dann gibt es auch immer so eine ausstehende Frage, warum baut ihr denn immer wieder die Kameras auf und ab im Stadion?
Ja, wenn man sich ja mal vorstellt, dass diese 18 Vereine nur einmal pro Saison in dein Stadion kommen. Und eine Kamera kostet 100.000 Euro. Und du willst jetzt alle 18 Vereine, alle 18 Stadien mit 20 Kameras a 100.000 Euro ausstatten, damit sie 17 Mal im Jahr oder 18 Mal im Jahr bespielt werden. Das ist ein finanzielles Desaster. Und zudem ist das ja auch, wir in Deutschland haben ja nicht durchgehend schöne 22 Grad Celsius mit einer gleichbleibenden Trockenheit, sondern bei uns ist es kalt, modrig, nass, heiß, schwül, trocken. Das heißt, die Kameras würden ja die ganze Zeit im Stadion stehen und wären eigentlich mehr mit dem Wetter konfrontiert als dann mit irgendeiner Produktion. Und das macht derzeit so in der Konstellation überhaupt gar keinen Sinn. Also Anzahl der Kameras und die Preise der Kameras verhindern eigentlich wirtschaftlich die Möglichkeit, dass man das tatsächlich macht.
Aber jetzt ist ja immer Remote-Produktion im Kommen. TVN macht davon ja jetzt jedes Wochenende tatsächlich 2, 3 oder so geht es inzwischen 4 Spiele. Inwieweit wird das vielleicht ja kommen oder mehr kommen?
Naja, die Anforderungen der Bundesliga sind, finde ich übrigens richtig klasse, sind super. Das heißt, sie sind super hoch, technisch, qualitativ, hochwertig. Die beschriebenen Canon-Optiken werden dort verbaut, die beschriebene Sony-Optik wird dort verbaut. Wenn das irgendwann mal dahin kommen sollte, dass kein Mensch mehr Fußball guckt und dass die Ertragszahlen vom Fußball komplett in den Keller gehen, dann wird da vielleicht eine PTZ-Kamera stehen. Derzeit gibt es aber, wir sind ja bislang immer, wenn wir keine Remote-Production gemacht haben, wir sind mit dem 40-Tonner hingefahren, da war die Regie. Wir sind mit dem 40-Tonner hingefahren, da sind die Kabel und die Kameras. Jetzt fahren wir nur noch mit einem verkleinerten Rüstwagen hin, bauen nach wie vor die gleiche Technik auf, also gleiche Kameras, gleiche Stagebox und Mikrofonierung und so weiter, gleiche geile Qualität. Das heißt, die muss dahin getragen werden. Es lohnt sich nicht, sie dort stehen zu lassen. Und das wird ja dann auch in Zukunft, wenn wir die Qualitätsstandards so hochhalten wollen, wenn Fußball weiterhin populär wird und die Zahlen durch Werbung und TV-Einnahmen und so weiter weiter so bleiben, muss auch die Qualität hoch bleiben. Und dann werden die Kameras ja auch noch teuer sein. Das heißt, dann lohnt es sich immer noch, die Kameras von links nach rechts zu schleppen, und weil das günstiger ist. Und so lange werden wir das dann auch mit dem Rüstzwang weiterhin machen müssen.
Mhm. Welche Schwierigkeiten gibt es bei der Remote-Technik? Ich meine, die Infrastruktur ist ja nicht so gut hier, sag ich mal, in Deutschland. Ist das eine Herausforderung?
Ja, die Glasfaser, also die Stadien sind alle per Glasfaser verbunden. Das heißt, die Herausforderung ist geschafft. Wenn wir jetzt irgendwie sagen würden, wir würden jetzt eine Remote-Production gerne machen außerhalb vom Fußball, wir würden gerne mal, was weiß ich, irgendwo live auf irgendeinem Platz uns hinstellen, da werden wir wahrscheinlich keine Glasfaser hinbekommen. In Deutschland ist das natürlich, also Australien war easy, die haben sich relativ schnell mit Glasfaser da verbunden. Die haben da zwischen den Kängurus einfach ein Kabel durch die Prärie geschmissen und Feierabend. Das war gut. Bei uns ist ein Kleingärtner, der durch seine 3 Quadratmeter, wenn du jetzt mit dem Kabel da unten durch möchtest, dann musst du 17 Genehmigungen ausfüllen. Und der Gärtner sagt auch vielleicht, ach, ich will das nicht. So, das heißt, hier ist natürlich, und wir sind viel zu viele Menschen auf einen kleinen Fleck, die du alle gleichzeitig fragen musst. Das heißt, hier steht natürlich die Branche vor einer ganz anderen Herausforderung. Ist jetzt aber nicht unser Beritt. Das heißt, da, wo wir Glasfaser bekommen können, in den Stadien, da haben wir sie und da ist es easy zu produzieren. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Remote-Production auf Shows oder sowas ausweiten wollen würden, dann müssen wir gucken, was für eine Glasfaserverbindung habe ich da. Und das ist in der Tat im Moment noch ein bisschen schwierig.
Mhm. Welche Vorteile bringt Remote?
Remote bringt zum Beispiel Vorteile, dass unsere jungen, sehr guten Ingenieure oder auch angehenden Ingenieure oder Ü-Wagenleiter, wenn sie Vater werden, Mutter werden und gerne nicht mehr so gerne rausfahren würden, weil sie sich um ihre Kinder mehr kümmern möchten, dann ist natürlich so eine zentrale Technik, die wir in Hannover verbaut haben, die muss auch betreut werden. Auch an Wochenenden zwar, aber dann kommst du mit dem Fahrrad morgens um 9 zur Arbeit und fährst um 16 Uhr, wenn das Spiel zu Ende ist, wieder nach Hause. Dann bist du aber nicht am Freitagabend schon mal los und kommst erst Sonntagnachmittag zurück. Das heißt, das ist deutlich familienfreundlicher. Für uns von der Wirtschaftlichkeit her, sage ich mal, ist das erstmal kein Unterschied. Der Wagen, der vorher durch die Gegend gefahren ist, der ist ja jetzt bei uns in der Technik erstmal eingebaut. Wir haben die Verbindungskosten, die Glasfaserkosten zu den Stadien. Wir haben die Betreuung, die Kollegen sind ja immer noch da. Wer da einen richtigen Pluspunkt von hat, da profitieren natürlich unsere Kunden, weil die Operator, die Redakteure, die Regisseure, die müssen nicht mehr irgendwie nach Erzgebirge Aue fahren, sondern die bleiben in Köln, kommen auch da mit der Straßenbahn hingefahren zur Arbeit, drücken dort die Knöpfchen und sind innerhalb von einer Viertelstunde, sage ich mal, wieder zu Hause. Anstatt von Erzgebirge Aue, wenn alle plötzlich nach Hause wollen, von dort wegzukommen, ist schon schwierig. Und dann fährst du natürlich auch ewig bis nach Köln zurück. Und eigentlich ist das so, die Reisekostenersparnis für das kreative Personal, das ist der hauptsächliche Bonuspunkt. Und für uns wird sich das mehr lohnen, je mehr Produktion du auf diese Remote-Production-Einheit verbauen kannst. Das heißt, je mehr Produktion hintereinander oder parallel in einem Standort passieren, da brauchst du natürlich proportional weniger Personal, weil es reicht, wenn einer da ist, falls irgendwo eine Sicherung rausfällt, dann müssen nicht 17 Leute da sein für 17 Sendungen, sondern es reicht, wenn sie sich das aufteilen. Da werden wir natürlich dann irgendwann mal vielleicht einen kleinen Vorteil von haben. Derzeit ist es natürlich so, dass wir die neue Technik investieren müssen. Wir müssen das an die Kunden näher bringen. Wir müssen das an den Standorten nochmal ein bisschen doppelt betreuen. Also für uns ist es erstmal nicht günstiger, aber auf lange Sicht gesehen ist das natürlich ökologisch super, für die Kollegen super, für die Familien super und auch für den Kunden, der keine Reisekosten mehr hat.
Wie kommt man dann da überhaupt hin, bei TVN am Ende technischer Leiter zu sein? Also hast du irgendwas studiert und hast dich beworben, ich will jetzt technischer Leiter werden oder Ü-Wagenleiter? Oder wie klappt sowas?
Also meine Historie ist ja daher, ich war ja schon immer verrückt, wenn es darum ging, Elektronik zu basteln, zu reparieren. Schon als ich in der Schule noch war und die ersten Sony Walkmen rauskamen und die Jungs, die runterfallen lassen haben und die waren dann kaputt, die habe ich dann mit nach Hause genommen und habe sie wieder zusammengefriemelt und repariert. Natürlich damals noch total, ich sag mal so, auf Entdeckerkurs, ohne irgendwelches technisches Background. Aber dann habe ich aber nach der Schule gesagt, okay, da will ich weitermachen. Ich habe mir auch meinen Führerschein dadurch finanziert, dass ich alte, kaputte Fernseher mit meinem Fahrrad von Leuten abgeholt habe, die repariert habe und wieder verkauft habe für kleines Geld. Und so, das habe ich so lange gemacht, bis ich mir meinen Führerschein selber bezahlen konnte. Und dann habe ich natürlich logischerweise Radio- und Fernsehtechniker gelernt. Bin dann von einem sehr, sehr guten Ausbildungsbetrieb, die konnten mich aber nicht halten, weil das war viel zu kleiner Betrieb, aber ich konnte da dadurch alles mitnehmen, alles lernen, was man dafür braucht. Bin dann zu Panasonic gegangen, von Panasonic bin ich dann zu Sony gegangen. Sony hatte ja damals in Hannover eine eigene Niederlassung, das heißt, da war ich erst in der Konsumertechnik, dann kurze Zeit, nicht lange, aber kurze Zeit in der Broadcast-Technik. Und ja, und dann hat Sony leider den Standort geschlossen. Da war ich bei Bang & Olufsen im Service Center, Werkstattleiter. Und dann stand plötzlich eine Anzeige von TVN in der Zeitung. Meine Frau hat sich das durchgelesen, ich habe das gar nicht gesehen. Und sie sagte, Mensch, hast du da nicht mal Bock, willst du da nicht mal anfragen? Und ich bin eigentlich, was das anbelangt, wenn ich nicht gehen muss, ne, also Panasonic bin ich gegangen, weil Sony kam. Weil ja, Sony hat frisch eröffnet. Das hat mich darüber, bei meinem Ausbilder musste ich gehen, weil kleiner Betrieb. Und heute bin ich aber noch bis heute bei TVN. Das heißt, ich wechsle nicht unbedingt jetzt gleich, wenn irgendwas nicht gefällt. Und dann, naja, dann habe ich dann gesagt, okay, dann guck sie das mal an. Fährst du da mal hin. Und dann standen wir, Flora Legatis war damals mit dem Ü1 unterwegs und hat mir den gezeigt bei einem Tennis-Turnier hier in Hannover. Und der Ü1 war hinten, sah der aus damals wie so ein normaler LKW. Du machst hinten die beiden Klappen auf und da sind 1 Million BNC-Box und XLR-Box. Und ich habe gedacht, aber sind die bescheuert? Was machen die hier? Ne? Du kommst ja vor allen Dingen aus einem Bereich, ich hatte ja bislang Kameras repariert. Das heißt, wenn du jetzt dich an die RCP setzt und du machst Rot, Grün, Blau rein, damit du überhaupt in den richtigen Bereich bist, muss ich ja die Kamera erstmal reparieren und dahin bringen und abgleichen, dass du den vollen Bereich hast. Das war ja mein Job bis dahin. Und jetzt gucke ich, die sitzen einfach nur und bedienen die Geräte. Und dann, wieso braucht man so viele BNC und wieso so viele XLR-Stecker und so weiter? Na gut, guck sie erstmal an. So, und dann habe ich dann angefangen und nach 3 Monaten habe ich gedacht, also, nee, habe ich teilweise auch komische Begegnungen gehabt. Da hat mir ein Kollege versucht zu zeigen, guck mal, das ist eine Chipkamera CCU und hier dann mit dem Schalter, wenn du nach oben drückst, dann geht er an. So habe ich den angeguckt. Das ist jetzt nicht euer Ernst hier. Ne? Und dann hat das nicht lange gedauert, dann habe ich dann diesen Set-Zyklus etwas übersprungen. Es wurde immer witzemäßig, nach 6 Monaten oder sowas, war ich das erste Mal mit im Ü-Wagen dann schon an den Hebeln. Natürlich aber nicht, weil ich mich da reingedrängt habe oder Leute rausgeekelt habe, sondern weil ich ja wusste, was da passiert eigentlich. Das hat auch damals der Ü-Wagenleiter erkannt. Der hat gesagt, komm, dann mach du das jetzt mal eben. Und als ich das gemacht habe und es funktioniert hat, habe ich gesagt, cool. Du musst ja nicht plötzlich schwierige Schaltbilder über mehrere Seiten wälzen, um was zu verstehen, sondern du hast ein dickes Steckfeld, wo du wie so eine Telefonistin von früher was verbindest. Das war für mich easy. Ne? Das musste ich nichts für studieren oder nichts für machen. Das war für mich wirklich sehr, sehr einfach. Und bis heute ist das ja so, dass man die Geräte bedient. Wenn ich jetzt wirklich ein schwerwiegendes Problem habe, das Gerät qualmt und geht nicht mehr, dann muss ich mir überlegen, wie umgehe ich jetzt dieses Gerät. Aber ich muss es nicht mehr reparieren. Das heißt, für mich war der Umstieg eigentlich in diese Fernsehbranche, in diese Technikwelt easy, weil dieses tiefe Technikverständnis da war. Heute ist das, diesen Beruf gibt es nicht mehr, den ich damals gelernt habe. Und wir steigen heute in die Technik in einem ganz anderen Level ein. Also diese, wenn es früher noch so ein BNC-Kabel hinten war und XLR, hast du heute MTP-Glasfasersteckverbinder, die brauchst du mit Dämpfung, ohne Dämpfung. Du hast 12G, verschiedenste Formate, damals war es noch FPAS. Der Umstieg würde mir heute wahrscheinlich so nicht mehr gelingen. Da war ich zur rechten Zeit am rechten Fleck und nur deswegen hat das so gut geklappt.
Also so einen klassischen Weg, ich werde jetzt Ü-Wagenleiter, gibt es nicht?
Nicht auf dem direkten Weg, nein. Das kannst du so nicht einsteigen. Letztendlich, ein guter Ü-Wagenleiter weiß ja wirklich erst, also du bist, zwei Skills brauchst du dafür. Einmal, du musst technisch sehr affin sein und du musst schnell schalten können. Und dann auch unter Stress. Das ist wichtig. Und das Zweite ist, du musst mit den Leuten um dich herum sehr gut umgehen können. Ich kann mich ins Auto setzen und rumbrüllen. Dann sagen alle Leute um mich herum, lass den Spinner mal schreien, das kann er selber machen. Oder du kannst mit dem Kunden zum Beispiel, traust dich nicht oder machst den blöd an. Dann kann der Kunde nicht mehr auf dich. Also diese beiden Sachen musst du mitbringen. stressfrei Technik verliebt sein und Kommunikation, Menschlichkeit zu deinem Umfeld. Das, jetzt um die technische, das eine bringst du von zu Hause mit, das kannst du nicht lernen. Mit Leuten umzugehen, nett mit denen zu sprechen und so weiter. Das hat dir, das haben dir deine Eltern schon beigebracht.
Im besten Fall.
Im besten Fall. Das andere ist, das kann ja heute über Mediengestalter Bild und Ton sehr gut erfolgen. Wir haben ja da beste Beispiele bei uns. Wir haben zum Beispiel Caroline Schrader, die bei uns angefangen hat zu lernen. Hat sich dann zunächst dann, nachdem sie ihre Ausbildung durch hatte, hat sich ja dann ein wenig den EVS-Administrationsgeschichten verschrieben. Sie hat auch bei uns Schnitt gemacht, hat aber natürlich sämtliche Wege kennengelernt bei TVN, wie man eine Kamera aufbaute durch ihre Ausbildung und so weiter und so fort. Hat sich dann nochmal ein bisschen spezialisiert auf die Bildtechnik. Wie kann ich, wie gehe ich mit HDR um, wie gehe ich mit Blenden um und so weiter und so fort. Und hat dann den Weg zum Ü-Wagenleiter genommen, weil sie die Skills mitgebracht hat, die ich vorhin genannt habe, und weil sie auch schon von vornherein durch den Mediengestalter Bild und Ton, was ist HDSDI, was passiert in der Bildtechnik, dieses kontinuierliche Lernen, was du auch vorhin sagtest, wo man bei der Produktion Learning by Doing das mitbringt, und das hat sie ja von Anfang an überall aufgesaugt, sie ist auch technikverliebt, und wenn du da die Lust dazu hast, dann ist das eine Karriereleiter, die du erklimmen kannst, aber es gibt keine direkte Einladung und keinen direkten Shortcut, ich werde jetzt Ü-Wagenleiter feiern, geht nicht, damit landest du auf dem Bauch.
Mhm. Du hast Stress erwähnt, gibt es oft stressige Situationen, vor allem auch vielleicht auf gesehen auf Fußballproduktion?
Ja, wenn etwas nicht funktioniert, du bist unter einem enormen Druck, du bist verantwortlich für alles, und wenn irgendwas nicht funktioniert, klar, es kommt immer auf die Position an, wo man sitzt. Stress macht man sich eigentlich selber. Ne? Es gibt gar keinen richtigen Stress bei der Produktion, den machst du ja selbst. Das heißt, wenn jetzt ein Bildtechniker sieht, oh, die Kamera geht nicht, dann funkt er das an mich, die Kamera geht nicht mehr. So. Dann ist das für ihn aber kein Stress. In dem Moment ist die Kamera weg. Was soll ich jetzt machen? So. Der Stress landet dann bei mir. Habe ich überhaupt noch eine Kamera? Wann fangen wir an zu senden? Ist jetzt vielleicht gleich der Moderator vor dieser Kamera? Muss ich das jetzt dem Kunden beibringen? Das heißt, bei dir löst das Stresssignal aus, und dann schickst du natürlich schnell jemanden los, lauf mal bitte hin, bring mal eine zweite Kamera hin, beeil dich, wir müssen das machen. Diesen Stress, den musst du auch abkönnen, ne? Weil das macht dich sonst fertig. Wenn du das nicht abkannst, dann kannst du daran auch verzweifeln. Und ist aber, wenn was schief läuft, dann ist der Stress da, ja.
Ist schon mal was schief gelaufen? So richtig?
Oh ja, einmal ist was schief gelaufen, da hat man hatten wir ein bisschen Stromprobleme. Im Berliner Stadion war das, glaube ich, mit dem ZDF, da hatten wir bei einer Leichtathletiknummer, wir hätten nur noch 5 Minuten senden müssen. Da hatten wir Probleme mit dem Strom. Und dann ist die Sicherung gekommen und die Hauptsicherung, da war der ganze Ü-Wagen aus. Und dann sind Jörn und ich rausgerannt, haben geguckt, woran liegt das, wo ist der Strom rausgefallen, haben die Sicherung gefunden, da in dem Stadion, haben die Stadionsicherung wieder eingeschaltet und haben dann die letzten 5 Minuten der ZDF-Sendung noch über den Äther gebracht. Und das ZDF hat hinterher gesagt, also das war natürlich schade, dass direkt kurz vorm Schlusspfiff sozusagen von dieser tollen Übertragung jetzt nochmal der Stromausfall war. Aber so schnell, wie der Wagen wieder an war und dass wir unsere Abmoderation machen könnten, da haben sie einen Spruch gebracht, wenn nochmal ein Stromausfall, dann nur mit euch.
Ja.
Das war sehr witzig. Aber das war schon, plötzlich sitzt im Auto, alle Leute arbeiten laut und plötzlich bam und alles aus, nur noch das Notlicht leuchtet und du denkst dir.
Krass. Fußball ist ja wie gesagt schon ein Kerngeschäft. Ich habe 617 Fußballspiele gemacht. Frag
du
nicht, wo ich das weiß.
Aber wenn du die gemacht hast, dann würde mich tatsächlich jetzt mal meine Zahl interessieren.
So. Ja, ist gar nicht so schwierig rauszufinden, wenn man dann doch mal seinen ganzen E-Mail-Verkehr und das frühere System mal checkt.
Ja.
Magst du Fußball?
Das ist das Verrückte. Also egal, ob ich jetzt Fußball mag oder nicht, unabhängig davon. Weil ich sag mal, wenn so Deutschland spielt oder sowas, dann finde ich das total geil. Dann gucke ich gerne auch, wenn jetzt Heidenheim spielt oder weiß nicht was, ich will jetzt keinen Verein irgendwie schlecht reden oder sowas, dann ist das nicht so interessant, als wenn Deutschland spielt. Punkt. Was das Wichtige aber ist, und das habe ich so oft schon festgestellt, ich komme manchmal nach Hause und die Leute, meine Bekannten wissen, ey, du warst doch gerade bei den Bayern. Wir hatten gewonnen. Weiß nicht. Weil du bist so konzentriert, du siehst du, dass der Mischer spielt, dass der Regisseur funktioniert. Dann hat bei der EVS, bei den Clips irgendwas gehakelt. Hast du dort geholfen? Hast du dies geholfen? Dann merkst du, jetzt ist gerade mal gar nichts. Alter, du warst heute nicht einmal auf Toilette, jetzt aber schnell. Weil die Zuschauer sind alle in den Rängen, das Klo, der Zutritt ist frei jetzt, da steht keiner rum. Schnell, schnell, schnell. Kommst du wieder zurück, zwischendurch hörst du irgendwie einen, yeah, da weißt du aber nicht wer oder was. Sondern interessiert dich in dem Moment nicht, schnell wieder zurück. Und war hier alles gut? Ja, ja, alles super, alles klar, setz dich hin. Dann schreibst du schon mal, weil du morgen vielleicht zu der nächsten Produktion warst, schreibst du schon mal die nächste Liste, guckst auf den Monitor, sagst, Kollege, die Kamera war mir ein bisschen zu hell, kannst du nochmal schauen, dass die ein bisschen dunkler ist. Das heißt, du guckst um dein Umfeld, dein technisches Umfeld und sorgst dafür, dass die Produktion gut läuft, aber inhaltlich geht das in dem Moment an dir vorbei. Und dann danach hast du ja, selbst wenn die dann fertig sind, musst du dafür sorgen, die Pressekonferenz sauber in der ETA bringen, dann ARD-Schnitt zum Beispiel, da muss ja sauber dann raus, dann guckst, ob da sauber ist, dann kommt hier, du möchtest nochmal die Matzen sehen, du musst noch eine Überspielung machen. Das ist gar keine Zeit. Du siehst zwischendurch, dass ein Tor gefallen ist, du achtest niemand drauf.
Geht das dir immer noch oder auch so? Bei mir war das immer so, wenn mich jemand außenstehend gefragt hat, wo warst du denn am Wochenende? Und dann höre ich, wo war ich denn gestern, vorgestern und letzte Woche? Hast du das auch?
Aber wie? Also, du, wo waren wir letzte Woche? Egal, so gehe ich dann immer daran. Noch schlimmer ist, was ich mir mittlerweile angewöhnt habe, ist, die Rezeptionistin sagt dir, schönen guten Tag, Herr Meul, herzlich willkommen. Und hier, und so, und Sie haben das Zimmer, ich sage jetzt mir egal, welches, gib mal her, Foto. Wenn ich in der nächsten Nacht wiederkomme, und wir sind ja alle, haben wir nochmal schön abgebaut, ist alles fertig geworden, dann haben wir nochmal vielleicht draußen nochmal ein Abschlussgetränk genommen und gehen dann ins Zimmer. Welches Stockwerk? Weil gestern war es im Stockwerk 2, vorgestern in Stockwerk 7, gestern und davor die Tage in 5. Da war das die Nummer 2017, jetzt hast du die Nummer 24. Foto raus, alles klar. Das ist das Einzige, was dir noch hilft. Du merkst dir das ja auch nicht.
Ja, das ist ein guter Tipp, das habe ich nie gemacht.
Ja,
das werde ich jetzt aber in Zukunft mir mal merken.
Habe ich mir abgekupfert von der Garderobennummer. Wenn man manchmal in der Garderobe seine Jacke abgibt und man verliert den scheiß Zettel, dann stehst du der da und deswegen fotografiere ich mir den. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, schon wieder das Hotelzimmer vergessen. Stehst du mit deiner Karte, immer zonk. Und dann, warte mal, das war doch das Zimmer. Passiert. Also ist wirklich so. Man weiß nicht die Stadt und nicht das Hotelzimmer.
Spannendes Thema auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Christoph. Für alle, die weiter darüber mehr wissen wollen, auf jeden Fall mal bei Instagram uns folgen. Da gibt es nämlich ganz viele neue, weitere Reels mit Christoph Meul über dieses Thema. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.